Keyword Planner, Google Search Konsole. Was sind die besten Tools zur Suchmaschinenoptimierung? Tun es die kostenlosen Versionen oder welche zusätzlichen Vorteile bieten die Bezahlversionen? Lieber eine komplette Programmsuite oder einzelne kleinere Schwerpunkt-Plugins? Alles zum Thema SEO-Tools. Jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute werfen wir mal wieder einen Blick auf die Suchmaschinenoptimierung. Also wie es euch gelingen kann, ein besseres Ranking zu erzielen, um mehr potenzielle Kunden auf eure Website zu bringen. Wir haben hier im Podcast-Kanal schon ein paar Folgen dazu gehabt, die zum Beispiel die Aspekte On-Page-SEO, Off-Page-SEO betroffen haben. Und wie in den Folgen zuvor steht mir wieder Matthäus Michalik von der internationalen SEO-Agentur Klarneo zur Seite. Hallo Matthäus.
Hallo René, es freut mich wieder dabei zu sein.
Mich auch und vielen Dank vor allen Dingen, dass du heute deine Mittagspause extra hier für unseren Podcast opferst und da noch Zeit gefunden hast diese Woche, um mit uns über das Thema zu sprechen, welche SEO-Tools lohnen sich wirklich, welche Tools sind gut zu benutzen, welche Tools können was. Das wollen wir heute beantworten. Vor allen Dingen natürlich auch nochmal einen Blick darauf werfen, welche Tools sind vielleicht kostenfrei. Aber auch bei den Bezahltools mal reinzuschauen, welche Investition sich da wirklich lohnen kann. Vielleicht aber nochmal ganz allgemein zum Start. Also Tools können natürlich hilfreich sein und gehen natürlich auch sofort erstmal einem durch den Kopf, wenn man überlegt, okay, wie kann man vielleicht seine Suchmaschinenoptimierung professionalisieren, verbessern. Aber ich glaube, Tools helfen nur, wenn man sie richtig benutzen kann, oder?
Ich glaube, das ist extrem wichtig, was du gerade gesagt hast, weil wir können so viele Tools haben, aber wir müssen verstehen, wie wir sie nutzen und auch wie wir die Daten interpretieren. Natürlich helfen uns Tools, unsere Entscheidung mit Daten zu belegen oder auch bessere Entscheidungen zu treffen. Aber man muss auch wirklich verstehen, wie die einzelnen Tools funktionieren, wo ihre Stärken sind, wo ihre Schwächen sind. Ich glaube, auch wenn man sich mit Experten unterhält, jeder wird sein eigenes kleines Toolstack haben, mit dem er gerne arbeitet. Es gibt sicherlich verschiedene Fraktionen. Es gibt aber natürlich auch verschiedene Bereiche der Tools. Das bedeutet eben, nicht jedes Tool kann jeden Bereich in der Suchmaschinenoptimierung perfekt abdecken. Da werden wir heute dazu sprechen, was für Bereiche wir eigentlich haben und was es für Tools dort gibt, um durch den Tool-Dschungel so ein bisschen durchzuführen und vielleicht auch den Hörern die Möglichkeit zu geben, ein eigenes kleines Toolset für sich zu entwickeln, um ihre Webseite besser zu optimieren und eben schneller ans Ziel zu kommen, anstatt irgendwie ins Blaue zu optimieren.
Ja, ihr seht ja als Agentur sicherlich ziemlich viel, probiert auch viele Tools aus. Vielleicht einfach mal so eine Hausnummer. Also von wie viel SEO-Tools würdest du momentan so im Markt ausgehen, die so zur Auswahl stehen? So Pi mal Daumen.
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen 60, 70 Tools bestimmt. Es gibt natürlich kleinere Tools, es gibt größere Tools, aber es gibt einfach extrem viele und es kommen auch immer wieder neue auf den Markt. Es gibt auch welche, die wieder verschwinden. Wenn man sich mit Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzt, gibt es definitiv, sagen wir mal so, Top 10 Tool-Anbieter, die eigentlich so jeder kennt, die auch jeder verwendet. Aber es gibt auch so viele kleinere Tools, die dann vielleicht gar nicht so bekannt sind oder auch Tools, die vielleicht in bestimmte Bereiche einzahlen. Es gibt zum Beispiel eine kleine Toolwelt, wenn es um YouTube-SEO geht. Es gibt eine Toolwelt, wenn es vielleicht auch um die Optimierung von Apps geht oder lokale Optimierung für lokale Unternehmen bei Google Maps. Das bedeutet, es gibt auch für die speziellen Randgebiete in der Suchmaschinenoptimierung gibt es auch eine eigene kleine Toolwelt. Ja, das heißt, die Anzahl an Tools ist so groß, dass man gar nicht wirklich alle mal durchtesten kann, sondern sich erstmal die anschauen sollte, die vielleicht am Markt etabliert sind oder mit denen man schon in der Vergangenheit mal gearbeitet hatte oder die auch einem empfohlen werden aus dem Unternehmerkreis oder auch vielleicht von anderen Experten.
Ja, genau, weil was Gründer und Unternehmer ja nicht haben, ist viel Zeit jetzt, um wirklich sich selber dadurch zu probieren und auszuprobieren. Vor allen Dingen, wenn ja eben die Ergebnisse auch richtig interpretiert werden müssen. Also wir haben die Herausforderung, es gibt unglaublich viele Tools. Wichtig ist aber wahrscheinlich wirklich mal loszulegen im Prinzip. Also wenn, dann einfach auch mal zu arbeiten mit dem Tool. Und dafür wollen wir heute die Tipps geben. Du hast es ja schon angesprochen, es gibt Tools für verschiedene Bereiche. Was sind denn so aus deiner Sicht die Haupt Tool-Bereiche oder Gruppierungen, die es so gibt?
Genau, wir würden heute sehr stark auf die klassische Suchmaschinenoptimierung eingehen, also wirklich die Optimierung der eigenen Webseite. Und da würde ich sagen, es gibt so drei Bereiche, in die man die Tools einordnen kann. Einmal die Strategie, um besser zu verstehen, wie sucht eigentlich unsere potenzielle Zielgruppe, welche Keywords sind relevant, wie kann ich meine Seiten aussteuern. Und dann die zwei Kernaspekte aus der Suchmaschinenoptimierung, die wir auch schon in den Folgen zuvor besprochen haben. Einmal das ganze Thema rund um die On-Page-Optimierung, also die Technik der Webseite, der Content der Webseite, als auch die Off-Page-Optimierung, wenn wir über Backlinks sprechen.
Wenn wir Suchmaschinenoptimierung im Blick haben, dann geht es ja vor allen Dingen erstmal um Google und das Google-Ranking. Gibt es auch speziell Tools von Google, beziehungsweise, also bestimmt, gehe ich mal von aus, welche würdest du dann nennen?
Genau, Google versucht natürlich auch den Unternehmen oder auch den Webseitenbetreibern Tools an die Hand zu geben, um die Webseite besser zu gestalten, sei es nutzerfreundlicher, sei es ausgelegt auf die richtigen Begriffe. Und da gibt es eine Handvoll Tools, größere wie kleinere. Ein Tool, was eigentlich nicht im Grunde so als Tool zu benennen ist, ist die Google Search Konsole. Das ist im Grunde ein Cockpit für Webseitenbesitzer, die dort schauen können, wird meine Seite richtig indexiert? Habe ich Probleme mit Indexierung? Für welche Begriffe wird meine Webseite ausgespielt? Für welche Begriffe wird meine Webseite geklickt? Auf welchen URLs findet sich der Traffic wieder? Und das sind alles eben Daten, die komplett cookie-less sind. Also die sind nicht cookie-basiert, weil es sind wirklich Daten, die aus den Google-Suchergebnissen kommen. Und das ist zum Beispiel eine recht gute Inspirationsquelle, um eben die Webseite weiter zu optimieren. Hier der große Nachteil ist, man kann eben nur die Daten einsehen, die eigenen Daten einsehen. Man bekommt keine Wettbewerberdaten. Und wenn eine Webseite relativ frisch ist und noch keine Daten hat, dann findet man auch in der Google Search Konsole keine Daten. Das bedeutet, das ist eher dann für die weitere Optimierung sehr, sehr sinnvoll, aber vielleicht nicht für den Start. Für den Start, was sich natürlich super lohnt, ist, die Google-Werbung sich mal anzuschauen, also Google Ads. Natürlich kann man Werbung schalten. Wenn Werbung geschaltet wird, wird die auf bestimmte Begriffe geschaltet. Und dort gibt es eben die Möglichkeit, über den Keyword Planner sich einzelne Begriffe anzuschauen, wie häufig werden sie nachgefragt laut Google, was gibt es da für Synonyme, was gibt es für Variationen. Da kann man sich sehr viel Inspiration holen. Das ist aber ein Tool, was einem nur zur Verfügung steht, wenn man auf Werbung schaltet. Also das hat Google vor 2-3 Jahren geändert, dass man die Daten erst einsehen kann, wenn man wirklich auch Geld ausgibt bei Google. Das heißt, da könnte es vielleicht dann zu Problemen führen, wenn man bisher keine Werbung geschaltet hatte bei Google.
Sind aus deiner Sicht die Daten des Keyword-Planners, sofern man eben die Werbung schaltet und dann eben von Google die Suchvolumen angezeigt bekommt, genauer als die der anderen Tools rund um das Thema Keyword-Planning und Suchmaschinen oder Suchvolumen?
Das ist eine gute Frage. Letztendlich würde ich schon behaupten, dadurch, dass Google das bestmögliche Ergebnis liefern will, auch bei der bezahlten Werbung, dass Google schon da sehr akkurate Daten liefern muss. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass da teilweise auch blinde Flecken sind. Also wenn wir zum Beispiel keine Werbung schalten dürfen, wie im Zigarrenbereich, dann bekommen wir da kein Suchvolumen. Bedeutet, hier müssen wir über Drittanbieter-Tools gehen. Und natürlich macht es auch Sinn zu vergleichen, mal zu schauen, was hat ein Drittanbieter für Suchvolumendaten auf monatlicher Basis, was hat ein Keyword-Planner für monatliche Daten. Weil man kann nie zu 100% sicher sein, dass die Daten so akkurat sind, wie man sie gerne hätte. Mhm. Wenn man es abgleicht, manchmal auch mit den Impressionen der eigenen Domain, also das bedeutet, wenn die Impression ausgespielt wird und man ist im Schnitt in den Top 10, ist die Anzahl der Impressionen eigentlich auch gleich zu sehen mit dem Suchvolumen auf monatlicher Basis. Aber man sieht auch, dass hier bei dem Keyword-Planner immer wieder Begriffe zusammengefasst werden, Singular und Plural zusammengefasst wird, etc. Das heißt, die Daten sind nicht mehr so akkurat, wie sie früher waren, aber definitiv ein guter erster Ansatzpunkt, um besser zu verstehen, ist irgendwie Begriff A relevanter oder Begriff B. Und das hilft natürlich schon bei der Strukturierung der Seite, sei es jetzt nach Dienstleistungen, sei es jetzt Kategorien im Online-Shop. Und das kann ein sehr, sehr guter erster Anlaufpunkt sein. Und dann gibt es noch kleinere Tools, zum Beispiel die Google PageSpeed Insights, die einem verraten, wie gut ist eigentlich die Webseite mobil, im PageSpeed optimiert, nicht mobil, im PageSpeed optimiert, aber auch auf Desktop oder mobil. Sind die Bilder optimiert? Gibt es irgendwelche Probleme beim Rendering der Seite etc.? Also das sind sehr, sehr technische Faktoren, die man da mitbekommt, aber die helfen einem eben eine bessere User Experience zu gewährleisten.
Genau, weil ich glaube, gerade für Einsteiger jetzt an der Stelle nochmal eingeschoben, Die Geschwindigkeit der Seite ist einerseits ein Google-Ranking-Kriterium und andererseits natürlich auch für Nutzer und für die Nutzererfahrung super wichtig. Ne? Weil wenn die Seite zu lange lädt, die Nutzer springen einfach wieder ab und dann nützt mir die schönste Webseite nichts. Also insofern deshalb genau. So dieser Fokus auf Speed.
Genau, ich glaube, es gibt nichts Frustrierendes als eine Webseite, die nicht lädt. Und das Besondere, wenn man vielleicht auf dem Land gerade ist mit einem mobilen Endgerät und es gibt halt nur 3G. Und das ist natürlich super frustrierend. Deswegen PageSpeed, super, super wichtiger Faktor, einfach um die Nutzer zufriedenzustellen und auch die Nutzer wieder zu wiederkehrenden Nutzern zu bekommen. Dann gibt es noch zwei kleinere Tools, die gehen noch tiefer rein ins ganze Thema Mobile Friendliness, also der Mobile Friendly Test. Da wird geprüft, wie sind die Kontraste, wie sind die Schriftgrößen, wie sind die Buttongrößen. Also ist die Webseite wirklich so mobilfreundlich, wie sie eigentlich sein sollte. Und dann gibt es noch ein weiteres Tool, was komplett kostenlos ist. Sind einmal die Result-Tests, die man durchführen kann, um zu schauen, haben wir strukturierte Daten, sei es Bewertung bei einem Produkt, sei es bei einer Jobbeschreibung, Stellenausschreibung, ein Joblisting etc. pp. Also es geht schon jetzt hier sehr ins Detail, aber man kann eben den Suchmaschinen über strukturierte Daten Inhalte der Webseite besser vermitteln. Teilweise werden sie genutzt, um die Suchergebnisse bei Google anzureichern, eben mit zum Beispiel einem Rezept, mit Events, mit Bewertungen. Und da kann man eben schauen, sind die Implementierungen richtig? Ist das, was wir implementiert haben auf unserer Webseite, auch von Google zu verstehen und auch richtig zu lesen?
Mhm. Ein Thema, was ja im letzten Jahr, ne, auch in aller Munde war, waren die sogenannten Web Vitals. Wie kann ich die überprüfen?
Genau, die Web Vitals sind ein Teil von Google PageSpeed, also von den Google PageSpeed Insights. Da bekomme ich die Metriken für die Web Vitals. Bedeutet im Grunde auch sehr starker Einfluss auf die User Experience. Bedeutet, wie schnell ist die Webseite, zu interagieren. Also kann ich da schon beim ersten Laden was klicken, was sehen und auch wie stabil ist eigentlich die Seite. Häufig sieht man das im Publishing-Bereich, wenn man auf einem Publisher ist, also auf einem Reichweitenmagazin, das kann zum Beispiel Nachrichtenportal sein, das kann auch ein Interessenportal sein, wenn dann die Werbung nachträglich geladen wird und dann sich der ganze Text nochmal verschiebt. Mhm. Und das ist halt eben auch etwas, was Google aufzeigt, was eine schlechte User Experience darstellt. Und das sind eben die Werte, die wir da beim Google PageSpeed Insights bekommen. Die sind teilweise sehr kryptisch. Also wenn man sagt, man macht die ersten Schritte in der Suchmaschinenoptimierung, ist das vielleicht nicht der erste Schritt, den man sich anschauen und optimieren sollte, wenn man noch keine Inhalte hat, noch keine gute Struktur der Seite hat. Aber früher oder später wird man an diese Core Web Vitals sich rantrauen und auch dafür optimieren müssen.
Ja, ja. Also die Technik der Seite ist neben dem Inhalt natürlich einfach auch wichtig und kommt man nicht vorbei. Dafür muss man es aber erstmal einschätzen und dafür stellt Google aber eigentlich dann relativ gute und dann auch im Endeffekt ja auch kostenfreie Tools zur Verfügung.
Genau.
Kommen wir jetzt noch zu den 60, 70 Tools, die dann sonst noch so da rumschwirren. Deine Tipps für kostenlose und kostenpflichtige SEO-Tools. Starten wir mal mit den kostenlosen Tools. Vielleicht vorweggeschickt, also wofür eignen sich kostenlose? Weil es ist natürlich immer super, wenn ein Tool kostenlos ist, aber welche Schwächen und mögen da auch einhergehen? Beziehungsweise warum solltest du sie vielleicht trotzdem benutzen? Wie würdest du so generell kostenlose Tools einschätzen?
Genau, also da gibt es natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Der große Vorteil von kostenlosen Tools, ich muss dafür nichts zahlen, sie stellen mir einen guten Einstieg dar und ich kann vielleicht die ersten Themen mit solchen Tools mir anschauen und auch mit solchen Tools optimieren. Der große Nachteil ist, die sind sehr stark limitiert oder stoßen auch ganz schnell an ihre Grenzen, weil natürlich jemand, der ein kostenloses Tool zur Verfügung stellt, der macht es eben, um vielleicht auch in der Branche etwas zurückzugeben, aber in der Regel die großen ausgereiften Tools sind alles Tools, die kommerziell sind. Was ganz toll bei kostenlosen Tools ist, ist die Erweiterung von Firefox oder von Chrome, dass man eben mit Browser-Plugins arbeiten kann. Und da gibt es ganz, ganz viele. Allein schon, ich glaube, man könnte eine ganze Folge füllen nur mit Browser-Plugins, weil da gibt es sehr, sehr viele auf dem Markt und es kommen immer wieder welche dazu. Es gibt auch welche, die sind sehr, sehr etabliert, die gibt es schon lange auf dem Markt. Und da habe ich einfach mal so 5 Plugins mitgebracht, die ich so täglich nutze in meiner Arbeit, die mir auch einfach das Arbeiten erleichtern. Das sind meistens so kleinere, schnelle Analysen oder auch Checks, um etwas zu betrachten, ohne jetzt irgendwie einen Crawl anzustoßen oder irgendwelche großen Tool-Suiten zu öffnen. Ein Plugin, was es für Chrome und auch für Firefox gibt, ist einmal C-Robots, was mir aufzeigt, ist eine Unterseite für den Google-Crawler indexierbar. Ist sie auch quasi für den Google Crawler folgbar, bedeutet eigentlich jede Unterseite, die für Google relevant ist, sollte auch indexierbar sein. Und da kann ich das direkt sehen. Immer wieder mal gesehen, dass irgendwie durch IT-Probleme dann mal eine Seite auf Nunix gesetzt wird, dann wundert man sich, okay, warum kommt kein Traffic mehr an, warum brechen uns die Rankings weg? Ja, und dann schaut man, okay, die Seite wurde auf Nunix gesetzt, bedeutet, Google darf diese Seite nicht indexieren. Ist ein kleines Plugin, was im Browser mit rot oder grün dann eben darstellt, ist die Seite indexierbar oder nicht. Das ist eigentlich so ein erster, schneller Blick, um zu schauen, was haben wir danach für Probleme auf dieser Unterseite. Das zweite Tool, was ich täglich nutze, ist der Link Parser. Markiert mir innerhalb einer Unterseite alle internen Links, sei es jetzt internen Links, die folgbar sind, sei es internen Links, die nicht folgbar sind für den Suchmaschinenbot. Und da sehe ich zum Beispiel auch, okay, wo zeigen die Links hin? Wo sind die Links verankert? Haben wir zum Beispiel Links in dem Text eines Beitrags oder sind die Links nur in der Navigation oder im Footer vertreten?
Vielleicht, Matthias, ganz, ganz kurz für diejenigen, die für die das Thema interne Linkstruktur neu ist. Nur ganz kurz, warum ist das wichtig oder relevant?
Genau, also ein Suchmaschinenbot funktioniert in der Art wie ein Programm, was jede Unterseite besucht und auch die Relation der Unterseiten zueinander bewertet. Bedeutet, eine Seite, die für mein Unternehmen extrem wichtig ist, die sollte eben auch häufiger intern verlinkt werden. Bedeutet, wenn wir viele Inhalte haben, die aber sehr schwach verlinkt sind oder nur über Umwege erreichbar sind, desto unwahrscheinlich werden diese Beiträge oder diese Inhalte auch ranken. Bedeutet, eine klare Struktur der Navigation und auch die Nutzung des Footers ermöglicht uns, die Prioritäten innerhalb einer Seitenstruktur zu definieren. Bedeutet, Dienstleistungsseiten, Kategorien oder Produkte, die wichtig für uns sind, sollten eben über wenige Klicks erreichbar sein und idealerweise auch über viele interne Links verfügen.
Okay.
Deswegen ist es extrem wichtig, sich da auch ein gutes Bild zu verschaffen, wenn wir auf einer Unterseite sind. Sagen wir mal, wir sind auf einem Blogbeitrag von unserem Unternehmen und da verlinken wir dann zu unseren wichtigsten Dienstleistungen oder zu unseren wichtigsten Kategorien, Produkten. Dann sehen wir eben, okay, wo sind diese Links in diesem Beitrag integriert? Und das kann uns eben helfen, einen guten ersten Blick zu bekommen, wo sich denn der Link befindet, ohne jetzt den Link irgendwie im Text suchen zu müssen. Weiteres Plugin, was ich auch täglich nutze, ist SEOmeter in One Click. Ist ein kleines Tool, was mir Aufschluss gibt über den Titel der Seite, die Description der Seite. Auch hier finde ich Indexierungsstatus. Hier finde ich die Überschriftenstruktur. Hier finde ich auch, wie viele Bilder sind integriert, wie viele Links sind auf dieser Seite zu finden. Also nochmal sehr, sehr zahlengetrieben und detailgetriebenes Plugin, was sich öffnet, um eine bestimmte Seite zu analysieren. Da können wir dann zum Beispiel sehen, okay, ist der Titel nicht vorhanden oder fehlt die Description? Oder sehen wir vielleicht, dass die Headlines gar nicht richtig als Überschriften ausgewiesen sind im HTML? Oder sehen wir auf den ersten Blick, dass eventuell zweimal die H1-Überschrift gewählt wurde? Und das gibt uns eben sehr, sehr schnell einen Überblick über, sagen wir mal, diese On-Page-Faktoren einer Webseite. Und dann kann man da eben nochmal weiter tiefer einsteigen. Gibt aber einen guten ersten Überblick über eine URL oder eine Unterseite. Dann gibt es noch ein Plugin, nennt sich Link Redirect Trace, ist im Grunde ein Plugin, was mir hilft zu verstehen, wenn ich auf eine Seite komme über eine URL, wird diese URL weitergeleitet. Also häufig ist es so, wenn wir auf einer Webseite URLs ändern, wird eine Weiterleitung eingeführt oder eingerichtet, idealerweise eine 301-Weiterleitung, also eine permanente Weiterleitung, dass eben Nutzer diese Seite auch wiederfinden, aber auch Google Bots oder Suchmaschinenbots diese Seite wiederfinden. Und da sehen wir eben, wie wurde diese Redirect gesetzt. Gibt es eben vielleicht auch Redirect-Ketten. Und das hilft uns auch eben zu sagen, hey, wir sehen hier im Blogbeitrag, hat sich die URL geändert, unseres Produkts oder unserer Dienstleistung, aber wir haben vergessen, hier die Weiterleitung anzupassen oder auch den Textlink im Text zu überarbeiten. Und dann als letztes ist im Grunde kein eigentliches Plugin. Das ist meiner Meinung nach immer vorinstalliert bei Chrome. Ist es dieses Google Chrome Developer, Cockpit, da kann ich eben auch PageSpeed, mir PageSpeed-Audits durchführen, SEO-Audits durchführen. Ich sehe da letztendlich, wie eine Seite technisch aufgebaut wird, welche Elemente werden wann geladen, wie lange werden die Elemente geladen. Also da kann man sehr stark nochmal unter die Motorhaube einer Webseite schauen. Und das ist dann vielleicht für Nutzer, die so ein bisschen weiter fortgeschritten sind in ihrem SEO, nochmal ganz spannend, da reinzuschauen. Oder auch vielleicht für die sehr technisch affinen Gründer und Unternehmer, weil da sehen wir eben noch mehr Daten, als was wir zum Beispiel bei den Google PageSpeed Insights sehen oder auch bei den einfachen Metadaten oder On-Page-Daten wie bei SEO Meta in One-Click.
Ich habe bei Firefox SEO Quake schon seit langer Zeit im Prinzip so als Plugin installiert. Gibt dir halt auch viele Daten, ne? die Headlines, die internen Links und so weiter. Also hilft tatsächlich, um immer relativ schnell wichtige SEO Daten zu deiner Seite so im Blick zu haben.
Genau, aber da sieht man zum Beispiel, dass es so viele Plugins gibt. Ja. Du nutzt zum Beispiel SEO Quake, gibt es halt ganz, ganz lange schon auf dem Markt. Ist auf jeden Fall auch ein Tool, was man nutzen kann. Ähnliche Funktionalität wie SEO Meter in One-Click. Und letztendlich ist es eigentlich auch Gewöhnungssache. Ja, du bist wahrscheinlich mit diesem Plugin irgendwie groß geworden im SEO, hast es schon seit Jahren und wirst wahrscheinlich auch gar nicht, das ist wie ein Handyvertrag, den wechselt man auch nie wieder. Ja, das heißt, bei den Plugins oder bei Tools ist es häufig so, dass wenn man sich einmal an ein Tool gewöhnt hat, die Hürde irgendwie zu wechseln, was Neues auszuprobieren, häufig schwierig ist, weil einfach die Zeit fehlt. Also man muss sich einfach die Zeit nehmen, um sich mit neuen Plugins oder auch neuen Tools auseinanderzusetzen.
Welche Tipps hast du noch, um möglichst kostengünstig den Start zu finden in die SEO-Tool-Welt?
Genau, es gibt noch was ganz, ganz spannend ist vielleicht so nochmal eine Erweiterung zu den Plugins, sind so Bookmarklets, das sind im Grunde kleine JavaScript-Skripte, die wir nutzen können, um zum Beispiel direkt in eine bestimmte Oberfläche reinzuspringen. Also wir könnten zum Beispiel sagen, es gibt ein Bookmarklet, was mir ermöglicht, auf der URL, wo ich mich gerade befinde, direkt in die PageSpeed Insights zu wechseln und die URL zu analysieren oder direkt in die Google Search Console, in die Filterung reinzuspringen. Das heißt, es beschleunigt im Grunde die Workflows und minimiert die Klicks. Mhm. Gibt es auch ganz viele Sammlungen, wenn man nach SEO-Bookmarklets sucht, da findet man ganz viel. Und ansonsten, was es auch als kostenlose Alternativen gibt, sind häufig bezahlte Tools, kommerzielle Tools, die eine limitierte Nutzung ermöglichen. Es gibt zum Beispiel von Systrix Smart, es gibt von SEObility eine kostenlose Version, die eben sehr, sehr stark limitiert ist, aber vielleicht für so die ersten Gehversuche ausreichen. Es gibt Screaming Frog als Crawling-Tool, was zum Beispiel auch limitiert ist für kostenlose Nutzer bis zu 500 Unterseiten. Das heißt, wenn ich ein Restaurantbesitzer bin oder vielleicht bin ich ein Fotograf oder vielleicht ein Freelancer, da habe ich eben nicht mehr als 500 Unterseiten. Da macht vielleicht dann so ein Screaming Frog Sinn, erstmal kostenlos zu nutzen, sich mit dem Tool auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, okay, macht dann die bezahlte Version mehr Sinn für mich? Bekomme ich da mehr Insights oder reicht mir im ersten Schritt die komplett kostenlose Version? Das kennt man, glaube ich, auch noch aus dem Softwarebereich. Ich glaube, WinRAR war damals so ein Tool, was quasi immer man kostenlos nutzen konnte. Es gab zwar eine Bezahlmöglichkeit, damit keine Werbung ausgespielt wird, aber die kostenlose Variante war halt eben auch funktionsfähig. Und so ist es bei den SEO-Tools auch teilweise, wenn es eine kostenlose Variante gibt, funktioniert sie sehr gut bis zu einem gewissen Maß, bis zu einer gewissen Größe. Und damit kann man sicherlich starten, wenn man auch eine kleine Seite hat.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
So, jetzt habe ich ein bisschen Budget und überlege mir kommerzielle SEO-Tools. Was steht zur Wahl? Was findest du gut?
Auch ein sehr, sehr breites Feld. Klar, der Vorteil ist hier, die Tools oder das Ziel der Tools ist natürlich, irgendwie die bestmögliche Datenlage zu liefern, damit eben die Kunden ihr monatliches Abo auch rechtfertigt sehen. Das heißt, sie gehen sehr tief in die Tiefe der Suchmaschinenoptimierung, geben viele Insights, haben natürlich auch viele verschiedene Funktionalitäten. Der Nachteil ist natürlich, man muss monatlich dafür zahlen. Es gibt günstige Tools, es gibt auch sehr teure Tools. Da muss man eben einfach schauen, was für ein Budget hat man monatlich zur Verfügung oder auch, wie häufig nutzt man Tools. Also häufig auch bei Unternehmen gesehen, irgendwie 10 Tools im Einsatz und dann fragst du ja, wann habt ihr euch das letzte Mal eingeloggt? Ja, ich weiß gar nicht, wo die Login-Daten sind. Ja, also man sieht halt, teilweise werden Abonnements abgeschlossen von Tools, aber die Tools werden dann halt nicht genutzt. Also das sehen wir selbst als Agentur, dass wir sehr, sehr viele Tools im Einsatz haben und manche eben im täglichen Einsatz sind, andere dann eben vielleicht wöchentlich oder so, selbst monatlich, weil man eben sich auch sehr stark an bestimmte Workflows, eigene Workflows, diese quasi fest etabliert hat in seiner täglichen Arbeit und dann halt gar nicht mehr so diese Toolpalette nutzt, die man vielleicht sogar zur Verfügung hätte. Deswegen auch lieber weniger ist mehr und wirklich auf die Tools zu konzentrieren, die man auch täglich in der Arbeit hat und nicht nur ein Tool zu haben, um ein Tool zu haben, sondern wirklich, es muss halt genutzt werden, weil nur so können wir die Webseite weiter optimieren.
Es muss ja auch jemand da sein, der analysiert, ne? Also ich stelle mir das gerade in kleineren Unternehmen, ne? Dann sagt der Geschäftsführer, okay, ich am Anfang natürlich mit voller Elan und Optimismus, ich gehe jetzt in die Tools rein und analysiere. Aber irgendwie nach 2-3 Wochen wird er feststellen, oh, ich habe ja noch viele andere Sachen zu tun. Und dann fällt die Analyse im Prinzip immer kürzer aus. Vor allen Dingen, wenn man was analysiert hat, muss man ja auch dann handeln. Also hilft mir ja nichts, ne, wenn ich eine Erkenntnis gewonnen habe, aber dann ist keiner da, der es umsetzt. Also ich würde ja so ohne eigenen SEO-Manager oder zumindest Redakteure, die SEO-Erfahrung haben, werden die Tools vermutlich umsonst sein, oder? So ja. Deine Einschätzung nach.
Ich denke ja. Man muss halt sich als Unternehmer auch fragen, habe ich überhaupt die Zeit und die Kapazität, mich so tief in eine spezielle Materie einzulesen? Ja, also letztendlich als Gründer am Anfang ist man natürlich auch irgendwie Mädchen für alles, aber irgendwann ab einer bestimmten Größe macht es halt natürlich auch Sinn, irgendwie entweder jemanden ins Team zu holen, der dieses Thema verantwortet oder auch vielleicht mit Freelancern zu arbeiten, mit Agenturen zu arbeiten, weil man einfach, das ist ja nicht die Kerndisziplin des Gründers, irgendwie SEO zu betreiben oder die Webseite zu optimieren. Das heißt, da macht es dann natürlich schon Sinn, sich Experten reinzuholen, entweder Freelancer, Agenturen oder halt jemand Festes im Team, die dann eben einmal die Tools steuern, die Auswertung machen, die nächsten Schritte definieren und halt eben stetig an der Webseite arbeiten, weil auch hier nochmal ganz klar an die Zuhörer, das ist eben nicht ein Projekt Suchmaschinenoptimierung, sondern ganz klar ein Prozess. Das heißt, wir müssen eigentlich jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr an unserer Webseite arbeiten. Es gibt Aufgaben, die, sagen wir mal, wöchentlich anfallen. Es gibt Aufgaben, die vielleicht quartalsweise anfallen und auch Aufgaben, die einmal im Jahr durchgeführt werden sollten. Aber es ist halt ganz klar kein Projekt, sondern immer ein Prozess und ein Bestandteil der Optimierung der Webseite.
Falls ich also dann die Kapazitäten habe, mit welchen Tools kann ich loslegen?
Genau.
Mit welchen Bezahltools?
Genau, es gibt ich würde sagen, so zwei Gruppen von Tools. Einmal gibt es so SEO-Suiten, so Toolboxen, die im Grunde sehr viele Funktionalitäten abbilden, aber bei weitem nicht immer in die gleiche Tiefe wie spezialisierte Tools. Das heißt, es gibt einmal allgemeine All-in-One-Lösungen und es gibt immer sehr spezielle, auf einen bestimmten Bereich fokussierte Tools. Wenn wir über All-in-One-Lösungen sprechen, über SEO-Toolboxen, aus Deutschland sehr stark bekannt ist Systrix aus Bonn, ist Sysmetrix aus Berlin. Es gibt internationale Tools, SEMrush, Ahrefs.com, die sowas auch ermöglichen. Oder es gibt auch zum Beispiel aus Berlin von einem Online-Marketing-Experten Karlscore auch ein Toolbox, die einem ermöglicht, eben in vielen verschiedenen Bereichen zu optimieren.
Dann eine kurze Nachfrage. Wenn ich in Deutschland primär ranken möchte, sollte ich dann lieber auch ein Tool aus Deutschland nehmen oder kann ich dann auch so ein internationales Tool? Oder spielt das eine Rolle?
Ich würde sagen, mittlerweile spielt es keine Rolle. Natürlich ist schon irgendwie die deutsche Sprache sehr speziell und nicht immer für ein internationales Unternehmen so greifbar, meiner Meinung nach, wie vielleicht für ein deutsches. Also wenn es irgendwie um Synonyme geht, um Erkennung von Synonymen etc. Also ich würde schon eher tendieren zu einem deutschen Toolanbieter wie Systrix oder Sysmetrix oder Karlscore. Wenn man aber anfängt zu internationalisieren, macht es halt natürlich auch Sinn, sich mal global anzuschauen, was gibt es dort für Tools. Aber mir fällt es extrem schwer, hier eine Empfehlung auszusprechen für eine All-One-Lösung, weil es gibt Verfechter von Systrix, es gibt Verfechter von Sysmetrix, es gibt sicherlich auch Verfechter von SEMrush, Ahrefs oder Karlscore. Das heißt, da gibt es eigentlich im Grunde nicht den besten Fit, sondern es ist immer sehr, sehr individuell, welche welche einzelnen Funktionsbestandteile des Tools nutze ich, welche Märkte sind für mich vielleicht relevant, also insbesondere wenn wir über die internationale Suchmaschinenoptimierung sprechen, dann gibt es zum Beispiel Länder, die sind bei Systrix abgedeckt, aber nicht bei Searchmetrics. Es gibt Länder, die sind bei Searchmetrics abgedeckt, aber nicht bei Systrix. Also man muss es halt auf jeden Fall im Detail mal prüfen, was das Ziel ist. Wenn wir sagen, der Fokus ist auf dem deutschen Markt oder auf dem Dachmarkt, dann würde ich sagen, klar, ein deutsches Tool macht halt schon Sinn, damit zu beginnen.
Ist wahrscheinlich auch vom Support dann einfacher zu kommunizieren.
Ja, wobei ich denke, die anderen Großen haben häufig auch den deutschen Support auch schon mit drin, weil einfach der deutsche Markt so relevant ist für die Suchmaschinenoptimierung. Aber ja, also entweder ist der Support auf Englisch oder dann teilweise doch auf Deutsch. Bei Systrix und Matrix ist der Support definitiv auch auf Deutsch verfügbar. Und diese All-in-One-Lösungen bieten halt eben auch verschiedene Funktionalitäten. Das heißt, wir haben irgendwie einen Sichtbarkeitswert, den wir uns anschauen können, um uns mit Wettbewerbern zu vergleichen. Wir können einen Crawl anstoßen oder unsere Webseite crawlen. Wir können damit Keyword-Recherchen, Content-Recherchen machen. Wir können Content-Briefings damit erstellen. Wir können uns teilweise Backlinks anschauen, etc. Ja, das heißt, man sieht hier sehr, sehr viele verschiedene Funktionalitäten, die in einer Toolbox zu finden sind. Deswegen sind diese Tools auch in der Regel teurer als einzelne Tools, weil die einzelnen Tools sich wirklich dann nur auf ein Teilgebiet konzentrieren. Und da habe ich auch eine Auswahl mitgebracht. Auch hier keine Garantie auf Vollständigkeit. Also ich hoffe auch, dass kein Toolanbieter sich jetzt negativ äußert, weil ich ihn vielleicht vergessen habe. Aber das ist ein komplett unbezahlter Beitrag. Deswegen ist es so eher meine Empfehlung oder auch die Tools, die ich in der Vergangenheit genutzt habe oder auch täglich nutze, als Empfehlung zu sehen. Das heißt, was ich ganz klar sehen würde, als erstes ist das ganze Thema technische Suchmaschinenoptimierung und da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, mit einem Crawler zu arbeiten. Bedeutet, der Crawler simuliert den Googlebot und zeigt auf eben, wie eine Webseite beschaffen ist. Also wie schnell lädt eine Webseite, was sind die Titles, was sind die Descriptions, wie viele interne Links hat eine Unterseite, wie viele ausgehende Links hat eine Unterseite, sehen wir irgendwie Duplikate in Form von doppelte Überschriften, doppelte Headlines, also im Grunde ist es so, dass wir so eine sehr gute Bestandsaufnahme unserer Webseite haben durch diese Crawler und auch simulieren können, wie weit muss der Crawler die Seite besuchen, um wirklich alle Unterseiten zu finden. Hat er irgendwie Seiten, die er nicht besuchen kann? Gibt es da technische Probleme etc.? Und dann gibt es zwei verschiedene Gruppen von Tools. Einmal Desktop-basierte Tools, die sozusagen auf unserem Endgerät laufen, auch unseren Arbeitsspeicher in Anspruch nehmen. Das bedeutet, bei kleinen Seiten ist es kein Problem, bei großen Seiten stößt man da auch ans Limit, weil einfach die Rechnerkapazität nicht so stark ist. Und da gibt es einmal Screaming Frog, SEO Spider, der meiner Meinung nach so bei den Desktop-Tools so der meistgenutzte Crawler ist. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, mit Sitebulb zu nutzen oder zu arbeiten. Sitebulb hat eine sehr schöne grafische Auswertung. Screaming Frog SEO Spider ist sehr stark daten- und zahlengetrieben. Das heißt, man bekommt da sehr gute Exports, kann die weiterverarbeiten, aber die grafische Aufwertung ist definitiv bei Sitebulb besser. Das sind so die zwei Desktop-basierten Tools. Dann gibt es ganz viele Cloud-basierte Crawler, da gibt es eben Riot aus München, Audisto aus Berlin, DeepCrawl, OneCrawl, Botify, das sind dann eben die internationalen Tools, aber eben auch die ganzen All-in-One-Anbieter, die Tools-Suiten, haben auch alle einen eigenen Crawler. Und da ist natürlich auch der Vorteil, wenn man eine Webseite hat und man arbeitet ständig an der Webseite von Woche zu Woche, dass man dann auch Crawls vergleichen kann. Also wie steigt eigentlich unsere Anzahl der Webseiten, Unterseiten auf der Webseite? Haben wir Fehler und kriegen wir die Fehler quasi behoben? Haben wir immer weniger Fehler, die als Fehler ausgewiesen werden? Und auch hier auch ganz wichtig zu sagen, die Tools sind im Grunde auch Tools, die auf bestimmten, sagen wir mal, Formeln oder Metriken basieren. Das bedeutet, nicht immer ist ein Fehler von einem Tool ein Fehler. Ja, das heißt, man muss halt auch ganz klar die Daten interpretieren und nicht einfach sagen, okay, das Tool gibt mir hier X, Y, Z, ist ein Fehler. Das ist auch ein Fehler, das muss ich beheben, sondern man muss es manchmal in Relation sehen. Also häufig, was diese Tools auch immer aufzeigen als Problem, ist doppelte Descriptions. Und es kann natürlich gut sein, dass das Impressum, die Datenschutzerklärung und weiß ich nicht, noch irgendwie eine dritte Seite die gleiche Description haben, weil die Seiten halt nicht relevant sind für die Suchmaschine. Das bedeutet, da muss ich mir gar keine extra Arbeit machen, eine Description zu schreiben. Oder dass die Titel zu kurz sind. Also klar, man kann natürlich das Impressum, den Titel des Impressums erweitern, verlängern, aber da gewinnt man halt auch nichts. Das heißt, manche Tools prüfen bestimmte Eigenschaften und wenn diese nicht erfüllt sind, dann ist es halt ein Fehler, aber muss nicht unbedingt ein Fehler sein, den man beheben muss.
Das kann man berücksichtigen und wir haben bei für Gründer, das ist eine Riesenseite, auch Write im Einsatz und die Fehlerliste ist halt unglaublich lang und teilweise sind das, was als Fehler gemeldet wird, auch so komplex, um das zu beheben und selbst wenn man es dann behebt, geht es nicht im Score höher. Also es ist eine ziemliche Arbeit und Sisyphus-Arbeit, da in viele, viele kleine Verästelungen reinzugehen und wirklich Fehler zu beheben. Aber auch da wieder, ne, die Kapazitäten. Natürlich werden auch kritische Fehler hervorgehoben und auf die kann man sich dann fokussieren. Aber diese Fehlerflut, die man angezeigt bekommt mit dem Tool, lässt einen da schon so ein bisschen, also da ist irgendwann der Elan auch erschöpft, da wirklich weiter dran zu arbeiten und da diszipliniert dran zu bleiben.
Ich glaube, das ist aber auch wichtig, wenn man in einem, sagen wir mal, kleinen Unternehmen arbeitet und der Gründer oder auch Geschäftsführer bekommt immer wieder so Reports von diesen Tools und sieht da irgendwie alles in Rot. Da muss man, glaube ich, auch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, dass man sagt, hier, das ist zwar rot, aber das ist für uns kein Problem oder das hindert uns nicht daran, irgendwie zu ranken. Auch schon alles gesehen, dass dann der Gründer sagt, ja, hier, aber schaut mal, beim Impressum und beim Datenschutz ist es die gleiche Description. Das ist ein Fehler, das müssen wir beheben. Kann man machen, ist vielleicht eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, aber bringt uns halt in den Rankings oder auch in dem Traffic, den wir über Suchmaschinen generieren können, nicht weiter. Mhm. Das heißt, der Crawler, wirklich ein essentieller Bestandteil von der Suchmaschinenoptimierung, sollte immer wieder genutzt werden, immer wieder geprüft werden. Haben wir Probleme auf der Webseite? Das ist eher aus der technischen Perspektive. Was ganz spannend ist aus der strategischen Perspektive, ist im Grunde das ganze Thema rund um die Keyword Research, also welche Keywords sind für uns eigentlich relevant? Gibt es da Synonyme? Gibt es da Variationen? Also auch ganze Themenwelten aufzudecken. Dafür gibt es auch spezialisierte Tools. Gibt es einmal KeywordTool.io, KeywordFinder.com, AnswerThePublic. Natürlich haben die ganzen All-in-One-SEO-Tool-Suiten auch diese Funktionalitäten. Das heißt, man kann da entweder so eine All-in-One-Lösung nutzen oder eben die kleineren Tools. So ein kleineres Tool fängt, glaube ich, irgendwie bei 30 US-Dollar an. Bei den SEO-Tool-Suiten ist man meistens in der Regel bei mindestens 100 Euro pro Modul. Das heißt, irgendwie so 400 bis 500 Euro teilweise. Muss man einfach schauen, was man benötigt. Und häufig ist es auch so, dass es ein Monatsabo ist. Man kann halt sagen, okay, wir machen erstmal die Strategie, 3 bis 6 Monate. Wenn wir damit durch sind, kann man halt die Tools auch wieder abbestellen oder halt auch punktuell nur buchen. Und diese Tools helfen uns einfach besser zu verstehen, was für Begriffe sind relevant, was für Suchvolumendaten bekommen wir. Das sind auch dann die Daten, die von Google zur Verfügung gestellt werden über die Google Ads API. Und was ganz spannend ist bei AnswerThePublic, das finde ich ein Tool, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Da gibt es, glaube ich, aktuell so eine Begrenzung, dass man bis zu 5 Abfragen am Tag machen kann, die komplett kostenlos sind. Und da bekommt man sozusagen eine grafische Aufbereitung von entweder Fragen oder Präpositionen zu einem bestimmten Begriff. Also wenn wir sagen würden, wir verkaufen, ich weiß nicht, irgendwie, wir sind Fotograf. Und dann würden wir zum Beispiel Fotograf Berlin eingeben. Dann kann man vielleicht schauen, okay, was für Fragen sind eigentlich relevant, die Nutzer bei Google eingeben. Oder wenn es um bestimmte Fotografie geht, Hochzeitsfotografie oder Eventfotografie, man da auch vielleicht einfach Inspiration bekommt, was für Inhalte produzieren wir eigentlich für unsere Seite und welche Inhalte werden wir wie stark eigentlich nachgefragt. Dann das ganze Thema des Reportings oder auch des Monitorings. Was wir ja häufig sehen, ist eigentlich, dass wir versuchen, unsere Rankings zu verbessern, zu optimieren. Das bedeutet einfach, ein Keyword-Monitoring ist eine Möglichkeit der Erfolgsmessung, dass wir sagen, wir haben ein bestimmtes Keyword-Set, für das wir gefunden werden möchten. Das ist für uns relevant, beschreibt unsere Dienstleistung, unser Unternehmen am besten. Und da gibt es eben verschiedene Tools, die auf täglicher oder wöchentlicher Basis die Rankings erheben. Es gibt auch die Möglichkeit, das über die Google Search Konsole zu machen. Dann macht zum Beispiel Write diesen Weg, dass sie gar nicht prüfen und manuell sozusagen und automatisiert die Suchergebnisse abfragen, sondern schauen für die Begriffe, was gibt Google uns für Daten aus der Google Search Konsole. Aber die meisten Keyword Monitoring Tools, die arbeiten wirklich, dass sie mit Proxys arbeiten, eine Suche simulieren und dann schauen, auf welcher Position ist eigentlich unser Ergebnis zu finden. Da gibt es den AccuRanker, den wir sehr stark nutzen aus Dänemark. Es gibt AWR Cloud, ich glaube aus den Staaten, die gibt es sehr, sehr lange auf dem Markt. Dann gibt es eine relativ günstige Alternative, die ich immer wieder empfehle, falls sich da jemand als kleines Set monitoren will. Da gibt es, glaube ich, irgendwie ab $9 im Monat, glaube ich, das kleinste Paket für 100 Keywords. heißt Vincture.com. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder natürlich auch die ganzen Tool-Suiten, die haben eben auch alle Keyword-Tracking-Module. Je nachdem, wie viele Keywords man trackt, gibt es da eben eine Preisstaffelung. Und das ist definitiv etwas, was ich empfehlen würde, das eigene Keyword-Set mal zu monitoren. Das können 25 Keywords sein, das ist vielleicht auch nur 100 Keywords. Ich glaube, das größte Projekt, was wir haben, sind wir bei 100.000 Keywords über verschiedene Länder und verschiedene Webseiten. Das ist dann, glaube ich, schon eher der Tanker unter dem Keyword-Monitoring. Bei so kleineren Projekten reichen meistens irgendwie 100 bis 500 Keywords aus. Die beschreiben eigentlich das Geschäftsmodell oder auch die Dienstleistung mit am besten. Und es reicht auch, weil man kann ja auch nicht in 100.000 Keywords täglich reinschauen, aber so 100 mal da täglich reinzuschauen, zu schauen, wie ist die Entwicklung, daraus auch quasi wieder To-Dos abzuleiten, das macht halt schon sehr, sehr viel Sinn. Mhm. Ein weiteres Tool, wenn wir sagen, wir haben verstanden, wie unsere Zielgruppe sucht, wir haben eine fundierte Keyword-Recherche gemacht, gibt es Content-Tools, die uns ermöglichen, bessere Inhalte zu produzieren. Da gibt es zum Beispiel ein Tool, das nennt sich Zeolize, es gibt ein Tool, das nennt sich Termlabs.io, Write hat ein Content-Modul, Karlsruhe hat ein Content-Modul, aber auch die großen Tool-Suiten wie ein Systrix und Searchmetrics, die haben auch Content-Module, die uns eben helfen, die Top 10 zu analysieren und zu sagen, okay, wie lang sollte eigentlich unser Text im Schnitt sein, dass wir eine ähnliche Texttiefe haben, was sind irgendwie Keywords, die da reinkommen sollten. Ich würde sagen, ein guter Redakteur braucht nicht unbedingt solche Tools, weil er eigentlich schon von Natur aus gute Texte recherchiert. Also wenn wir jetzt uns anschauen, zum Beispiel einen Text über Katzen, würde ein Redakteur sicherlich schreiben, eine Katze hat 7 Leben, ist das beliebteste Haustier der Deutschen und eine schwarze Katze bringt Unglück. Ja, und das sind halt eben so Daten, die man immer wieder dann auch aus solchen Tools herausbekommt. Aber auch hier muss man die Tools hinterfragen. Wenn man zum Beispiel im E-Commerce-Segment unterwegs ist, bekommt man manchmal die Aufforderung oder die Empfehlung, irgendwie Preis, Eurozeichen oder Versand kostenfrei als Keywords zu integrieren. Aber das sind natürlich auch Keywords, die innerhalb der Produktdetail- oder Produktlisting-Page zu finden sind, aber nichts in einem Berater-Content auf einer Kategorieseite zu suchen haben. Das heißt, man muss auch hier ganz klar immer die Tools hinterfragen. Die Tools ersetzen nicht das menschliche Denken, also man muss schon immer noch mitdenken, aber sie helfen eben, die Daten besser aufzubereiten und einfach schneller ans Ziel zu kommen. Man kann die Daten natürlich auch sich selbst erarbeiten, dass man sich anschaut, wer rankt in den Top 3, Top 5, Top 10 für unseren Begriff, wer sind unsere Wettbewerber, was für Inhalte haben sie darauf, was für Themen thematisieren sie. Aber so Tools helfen einem, das eben systematisch aufzubereiten und einfach schneller zu produzieren.
Hm. Ja, vielleicht auch schnell herauszufinden, welches Themenfeld bei uns vielleicht noch fehlt, ne? Wo wir so ein bisschen blinde Flecken haben, also und welche Begriffe wir auch vielleicht, weil bestimmte Themen sind ja auch mit bestimmten Fachbegriffen besetzt und da kann es für den Redakteur schon hilfreich sein zu sehen, welche Begriffe benutzt die Konkurrenz, die bei mir vielleicht nicht drin sind. So, und dann kann das nochmal einen kleinen Twist bei dem Content geben.
Definitiv, das ist immer super spannend, auch so Wettbewerbsanalysen mit diesen Tools durchzuführen. Da eignen sich eigentlich die SEO-Suiten am besten, dass man sagt, ich gucke mir einfach mal an, mit welchen Keywords rankt eigentlich mein Wettbewerber mit der bestimmten URL, die eben sehr prominent in den Suchergebnissen zu finden ist. Ja, dann kann man eben schauen, was für Keywords verwenden sie, also für welche Keywords ranken sie überhaupt. Gibt es da vielleicht Synonyme, die ich gar nicht auf dem Radar hatte? Klassisches Thema in der Versicherungsbranche, Kfz-Versicherung versus Autoversicherung. Ja, dann sieht man eben, Kfz-Versicherung hat zwar mehr Nachfrage, aber Autoversicherung ist auch nicht zu vernachlässigen. Da kann man eben schauen, optimiert der Wettbewerber beide Begriffe auf eine Unterseite oder trennt er diese Unterseiten? Das wurde in der Vergangenheit sehr häufig gemacht, weil Google einfach diese Synonyme nicht verstanden hatte, dass es eigentlich das gleiche Produkt ist, die gleiche Suchintention. Und das ermöglichen einfach eben diese All-in-One-Tools, besser zu verstehen, was macht der Wettbewerb, wo ist der Wettbewerb gut oder auch Content Gaps zu analysieren. Also es gibt zum Beispiel einzelne Module in den All-in-One-Lösungen, dass ich mir ganz konkrete Content Gaps anschaue. Ich sage, okay, ich bin Unternehmen A und habe meine Wettbewerber B und C. Gibt es Themen für die B und C ranken? Ich aber noch nicht. Das heißt, entweder bieten wir das nicht an oder wir haben es einfach nicht auf dem Radar gehabt. Das heißt, diese Content Gap-Analysen machen auch total Sinn, um Themen zu identifizieren, die man vielleicht gar nicht auf dem Radar hat, weil man eine gewisse Unternehmensbrille auf hat und halt vielleicht einfach nicht mehr links und rechts sieht. Und so kann man einfach auch von außen nochmal eine Betrachtung schaffen, was die Wettbewerber machen.
Ja, wobei, das noch kurz angemerkt, man sollte nie den Kunden und auch den Leser außer Acht lassen, weil sonst lässt man sich da auch so ein bisschen treiben in so eine bestimmte Richtung, wenn ich immer schaue, was macht der Wettbewerb. Aber ich denke eben oder vergesse dabei vielleicht mal aus Kundensicht zu denken und strukturiere den Text vielleicht dann doch ein bisschen anders, weil es besser für den Leser ist, ne? Und dann wieder bessere User Signals kommen.
Genau, also der Nutzer ist immer im Vordergrund jeder Tätigkeit. Also wir optimieren immer für den Nutzer. Natürlich muss Google unsere Inhalte verstehen, aber der Nutzer ist eigentlich die tragende Rolle bei jeder Optimierung.
Mit Blick auf deine bald endende Mittagspause, lass uns noch die letzten Tooltips durchgehen, damit wir es gut abgerundet bekommen.
Sehr gerne. Ein Bereich, den wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollten, ist das ganze Thema Off-Page und Backlinks. Da gibt es auch eben dedizierte Tools. Ahrefs.com war ein Tool, was sehr stark aus dieser Backlink-Perspektive gekommen ist, mittlerweile aber so eine All-in-One-Lösung bietet. Majestic ist ein sehr, sehr altes Tool, was sehr viele Daten mit sich bringt. Aber es gibt auch spezialisierte Tools im Off-Page-Bereich, die sich zum Beispiel nur mit dem Thema Backlink-Audit auseinandersetzen oder auch das Finden von relevanten Backlinks. Das sind zum Beispiel Link-Research-Tools. Und da sieht man auch hier, in diesem speziellen Gebiet gibt es wieder auch einzelne spezialisierte Tools. Ein kleiner Tipp, wenn man sagt, man würde gerne irgendwie sein Backlink-Profil verbessern wollen, was immer hilft, ist ein Google Alert zu setzen auf den Unternehmensnamen, auf den Gründernamen, auf das Produkt, was auch immer. Mhm. Wenn jemand über einen schreibt, aber vielleicht gar nicht darauf verlinkt, dass man halt aktiv anfragt, hey, wir haben gesehen, ihr habt über uns berichtet, aber ihr verlinkt gar nicht zu unserer Webseite, ist vielleicht für den User gar nicht so relevant, wenn ihr nicht verlinkt. Deswegen setzt doch mal einen Link, dann kann er unsere Webseite direkt besuchen und muss nicht über Umwege nochmal nach unserer Webseite suchen und googeln. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, über Google Alerts zu gehen. Mhm. Ein großer Teil der Zuhörer werden sicherlich auch mit WordPress arbeiten. Also WordPress ist ja mit das gängigste Content-Management-System, auch für verschiedene Dienstleistungen hinweg nutzbar, sei es ein Fotograf, sei es vielleicht ein Restaurant oder auch ein B2B-Unternehmen. Und da gibt es eben zwei Plugins, die man nutzen kann. Einmal das Yoast SEO-Plugin und einmal RankMath. Sind zwei Plugins, die sind kommerzielle Plugins. Es gibt in der Regel auch eine kostenlose Version. Bei Yoast SEO-Plugin ist es definitiv so, dass es eine kostenlose Version gibt. Das ist, glaube ich, auch relativ stark etabliert am Markt. Aber RankMath ist jetzt auch die letzten Monate und Jahre auch sehr stark geworden. Da habe ich immer wieder positives Feedback gehört. Und das sind zum Beispiel Tools, die im Grunde Plugins bei WordPress darstellen und mir die Möglichkeit geben, halt innerhalb von WordPress direkt die Optimierung durchzuführen. Sei es jetzt eine Recherche nach relevanten Keywords, das Keyword-Tracking oder auch die Content-Optimierung. Das heißt, ich muss nicht unbedingt nochmal in ein weiteres Tool investieren, sondern habe alles sozusagen in meinem Cockpit in WordPress. Hm. Wenn es ein Redakteur ist, macht es natürlich total Sinn, dort einzusteigen und halt direkt bei WordPress zu optimieren, anstatt jetzt irgendwie nochmal in einem separaten Tool das Ganze zu durchzuführen.
Ihr habt als Agentur ja auch ein paar Dinge, wo jetzt jeder mal nachschauen kann, vielleicht auch ein paar Tools von euch nutzen kann oder eben auch noch viel mehr rund um das Thema lesen kann. Vielleicht gibst du da noch ein paar Tipps.
Genau. Wir arbeiten natürlich mit sehr, sehr vielen kommerziellen Tools, weil einfach ein kommerzielles Tool hat eine viel bessere Datenbasis, als die man sich selbst erarbeiten kann in der Regel. Das heißt, der Einsatz von kommerziellen Tools als Agentur ist für uns definitiv essentiell. Auch die Nutzung verschiedener Tools, um eben auch Daten vergleichen zu können oder auch auf die beste Datengrundlage zu setzen. Nichtsdestotrotz, wir haben zwei kleine Tools entwickelt, die wir erst intern genutzt oder stark intern genutzt haben, aber jetzt auch quasi rausgegeben haben, ist einmal der Snippet Optimizer, ist mittlerweile auch in der zweiten Version erschienen. Da könnt ihr euren Titel, eure Description, eure URL der Webseite eingeben und seht ihr, wie würde eigentlich unser Snippet bei Google aussehen. Ist es zu lang, zu kurz? Damit kann man es halt sehr, sehr gut simulieren. Und ein zweites Tool, was wir häufig nutzen als Agentur für internationale Suchmaschinenoptimierung, ist im Grunde die Simulation einer internationalen Suche. Bedeutet, ich würde gerne die lokale Suche in Polen simulieren, in Spanien simulieren. Und da gibt es unser Tool, nennt sich Klarneo International Search Tool. Findet ihr auch auf unserer Webseite klarneo.com unter dem Navigationspfad über uns und dort unter Tools. Und da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, wie sieht eigentlich das Suchergebnis aus in Spanien für den Begriff XYZ oder in Polen für den Begriff XYZ. Und das ist auch ein kleines kostenloses Tool, was ihr nutzen könnt, wenn ihr das euch anschauen wollt. Ansonsten, es gibt ganz, ganz viel Material online zum Thema SEO-Tools. Ich glaube, da kann man sich sehr stark verlieren. Man kann auch sehr viel Zeit verbringen mit verschiedenen SEO-Tools, mit kostenlosen. Und da gibt es eine ganz tolle Liste, die auch immer wieder weiter gepflegt wird und auch kategorisiert ist von Stefan Zisch. Die werdet ihr auch in den Shownotes nochmal finden. Da gibt es eine Liste an kostenlosen SEO-Tools. Da könnt ihr euren ersten ersten Schritte selbst gestalten und auch diese Tools erstmal nutzen, bevor ihr euch vielleicht entscheidet für ein kommerzielles Tool. Und dann gibt es, wenn es um kommerzielle Tools geht, die Kollegen von OMR, von OMR Reviews, die nochmal eine Kategorisierung haben der einzelnen Tools, ganz viele Nutzer Rezensionen haben. Und dort findet ihr eben auch von echten Nutzern das Feedback zu verschiedenen Tools, welche Tools verwendet werden, was die Vor- und Nachteile sind. Und da findet ihr sicherlich dann auch das richtige kommerzielle Tools für euch. Und ansonsten folgt gerne hier diesem Podcast. Wir werden immer wieder über SEO sprechen, vielleicht auch wieder immer über ein Tool hier und da, wenn sie es eben anbietet, in einem bestimmten Kontext. Aber wie gesagt, SEO-Tools helfen euch extrem gut, eure Entscheidung mit Daten zu unterlegen und bessere Entscheidungen zu treffen, aber eben auch nur so gut wie ihr auch mit den Tools arbeiten könnt.
Und so viel Zeit man hat, wirklich zu analysieren und dann auch zu handeln. Sonst bringt mir das beste Analyseergebnis nichts. Wir packen alle Tools, die jetzt genannt wurden, teilweise, wo man sich auch fragt, wie wird es geschrieben, in die Shownotes rein, damit ihr das tatsächlich dann auch einfach finden könnt. Ja, spannend. Wir hatten eigentlich im Vorfeld ja gesagt, okay, das wird eine kurze, kompakte, knackige Folge. Wir stellen einfach ein paar Tools vor, aber es gibt bei diesen Tools ja auch so viel zu beachten, so viele Aspekte genauer zu beleuchten, dass es jetzt tatsächlich wieder auch eine längere Folge geworden ist. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht sehr interessant, weil einfach viele Facetten zu berücksichtigen sind. Deshalb, Matthias, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für die Tool-Vorstellung. Du hattest während des Interviews auch in einem Bereich gesagt, da könnten wir auch eine eigene Folge machen. Das habe ich schon mal mit aufgenommen. Und genau, wir werden über das Jahr hinweg jetzt auch wieder einige SEO-Folgen haben zu einzelnen Schwerpunkten. Und darauf freue ich mich schon. Von daher, Matthias, vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Mir bleibt der Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Tools findet ihr in den Shownotes. Für Fragen steht euch Matthias sicherlich auch zur Verfügung, auch Klaneo. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.